Ich predige heute nicht über die Jungfrauen, sondern über Johannes 11. Da geht es um die Auferweckung des Lazarus. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage tot im Grab liegen. Also Lazarus. Bethanien war aber nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach: Der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen: Sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm: Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden: Seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen: Konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht: Heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an den Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Ja, jetzt seid ihr im Bilde, über was ich heute reden will. Und ich fange einfach jetzt gleich an. Wenn es um Pünktlichkeit geht, welcher Typ bist du dann? Bist du schon eher 10 Minuten vorher am Treffpunkt oder eher 10 Minuten zu spät? Bist du die Person, die immer alle auf sich warten lässt, oder wartest du immer auf alle? Wie viel bedeutet dir Pünktlichkeit? Bist du da eher entspannt oder grenzt es für dich schon an einen Vertrauensbruch? Es kommt ja auch immer darauf an, wie viel man zu spät kommt, ob 5 Minuten oder eine halbe Stunde. Das ist ja ein gewaltiger Unterschied. Und es gibt tatsächlich so Leute wie Zeitforscher, und denen zufolge gibt es tiefer liegende Gründe, warum Menschen eigentlich zu spät kommen. Also zum Beispiel kann familiäre Prägung eine Rolle spielen oder unterbewusste innere Konflikte wie: Oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf das Treffen. Zu spät kommen kann aber auch mit einem inneren Geltungsbedürfnis zu tun haben. Also wer zu spät kommt, der bekommt Aufmerksamkeit. Oder ein schlechtes Zeitmanagement kann auch ein Grund sein. Aber vor allem nehmen Menschen Zeit tatsächlich einfach unterschiedlich wahr. Und es macht ja auch einen Unterschied, wer zu spät kommt. Also auf der Arbeit zu spät zu sein, ist unangenehmer als im Freundeskreis. Und kommt ein Schüler zu spät, macht es für die Klasse eigentlich nicht wirklich einen großen Unterschied. Wenn aber der Lehrer zu spät kommt, kann es nicht mal losgehen mit dem Unterricht. Wenn mein Bus nicht kommt, dann schaffe ich den Termin nicht und steckt die Braut noch im Stau fest und der Bräutigam steht alleine vorm Altar, dann kann nicht geheiratet werden. Und wenn Gott zu spät kommt, dann, ja, was dann eigentlich? Jesus kommt zu spät. Und das sage nicht ich, sondern das ist die ehrliche Meinung von den beiden Schwestern Martha und Maria, von denen wir gerade gehört haben, die sie Herr Lazarus vor den Latz, Jesus vor den Latz knallen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Das sagen die beiden Schwestern zu Jesus. Wie wir das gerade gehört haben, wie ich es vorgelesen habe. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, der stirbt an einer Krankheit. Und beide wissen, oh Jesus, der hätte den heilen können, wenn er nur ein paar Tage eher in Bethanien gewesen wäre. Und ob Jesus jetzt zu spät ist, weil er ein Problem mit Zeitmanagement hat oder ein verstecktes Geltungsbedürfnis, das bringt den beiden jetzt auch nicht mehr wirklich was. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich in Martha und Maria ziemlich gut wiederfinden. Weil den Eindruck, dass Gott scheinbar irgendwie zu spät dran ist, den hatte ich auch schon. Und ich will nicht viel um heißen Brei drumherum reden, den Gedanken von, oh Gott, du hast da gerade was verpasst, du bist zu spät, ist das dein Ernst? Den hatte ich vor allem dann, wenn Menschen, die ich sehr lieb habe und hatte, krank geworden sind oder tatsächlich sterben mussten. Und wir feiern heute Ewigkeitssonntag und das heißt, dass wir zusammen an die Menschen uns erinnern, die diese Erde schon verlassen haben. Also wenn Menschen sterben, dann kann sich das anfühlen, als wäre Gott zu spät gekommen. Als hätte Gott den Moment verpasst, wo noch Zeit gewesen wäre, einzugreifen. Oder vielleicht bedeutet dieses Gefühl von zu spät für dich vielmehr, oh Mann, ich habe die Zeit, die ich mit der Person hatte, gar nicht richtig genutzt. Oder einfach zu spät, weil man nie genug Zeit mit dieser Person haben hätte können. Ja, und jetzt, wie weitermachen mit diesem Gefühl von zu spät? Wir können im Predigttext, glaube ich, zumindest drei konkrete Antworten finden, wie wir mit diesem zu spät umgehen können. Und ich will mir das mit euch anschauen. Erstens, komm so, wie du bist, zu Jesus. Also ich habe ja gerade vorgelesen, die Martha, die läuft Jesus sehr zielstrebig entgegen, als sie hört, dass er in der Stadt ist. Und die Maria, die wird von Jesus gerufen und sie geht ihm erst dann entgegen. Aber beide, die tun ein und dasselbe, als sie Jesus begegnen. Sie schütten ihr Herz vor ihm aus. Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Maria und Martha, die setzen im Moment mit der Begegnung mit Jesus, die setzen da keine fromme Maske auf, sondern die zeigen ihm ganz echt ihren Frust, ihre Enttäuschung über ihn und sie bringen ihm ihre Trauer. Und Jesus, der hält es aus. So wie die Martha Jesus zielstrebig entgegengeht, um ihre ungeschönte Trauer bei ihm abzuladen, so dürfen auch wir auf Jesus zugehen, um alles das im Gebet vor ihm auszukippen, was in uns drin ist. Ob das nun schön aussieht oder nicht. Und wahrscheinlich haben die meisten von euch schon davon gehört, dass es Kraft hat, Gott auch im Leiden zu loben. Und es ist ja auch irgendwie immer so eine fromme Floskel, gerade aus sehr freikirchlichen und evangelikalen Kreisen kommt es oft. Du musst jetzt aber die Wahrheiten Gottes da reinsprechen und du musst jetzt aber dich freuen und daran glauben, dass Gott trotzdem gut ist. Und ich glaube das auch. Und ich bin davon überzeugt, dass es Kraft hat. Und Paulus, der schreibt es auch mal an die Philipper: Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Ich glaube das. Ich glaube, dass es Kraft hat. Aber unsere Seele, die braucht den Moment der Klage. Auch wenn das in einem Moment bedeuten kann, dass ich Gott sagen muss, wie sauer ich gerade auf ihn bin. Auch wenn das heißt, dass ich Gott sagen muss, dass ich enttäuscht bin von ihm. Und ich glaube, wir dürfen sauer sein auf Gott. Wir dürfen frustriert sein in unserem Glauben. Wir dürfen Dinge hinterfragen. Wir dürfen was nicht verstehen. Und wir dürfen auch enttäuscht sein von Gott. All das gehört zu einem lebendigen Glauben dazu. Entscheidend ist nur, ob ich das in mich reinfresse oder ob ich das Gott gegenüber im Gebet ausspreche oder vielleicht auch aufschreibe. Und ich denke, das brauchen wir, um weiter glauben zu können. Und vielleicht kennt ihr das ja aus euren Beziehungen, egal ob jetzt zum Partner oder zu Freunden, wenn man Dinge in sich reinfrisst und mit den Leuten nicht drüber redet, was einen verletzt hat oder gestört hat, dann baut sich da innerlich irgendwie eine Mauer auf und dann lasse ich den anderen nicht mehr an mich ran. Und so ist es auch bei Gott. Es geht nur weiter, wenn wir ehrlich vor ihm sind. Und doch nach dem Moment der Klage, wo Martha wirklich gesagt hat, oh Gott, ich bin enttäuscht von dir, Jesus, du bist zu spät, warum bist du nicht eher gekommen? Nach dem Moment der Klage setzt Martha dann doch zum Lob an. Oder man kann auch sagen, dass Martha Wahrheit in ihr Leiden reinspricht. Sie sagt zu Jesus in Vers 22, aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Also Marthas Klage, die sie bei Jesus ablehnt, die macht wieder Platz für die Wahrheit Gottes in ihrem Herzen. Wir leben als Christen auf dieser Erde, aber wir gehören schon zum Reich Gottes durch den Heiligen Geist in uns. Und daher gelten auch für uns hier auf Erden schon die Gesetze des Himmels. Also wie zum Beispiel, dass Jesus sagt, betet um was ihr wollt in meines Vaters Willen und ihr werdet es bekommen. Also total irgendwie irrational für unsere rationale Welt, wenn ich um was bete, dass ich es bekomme. Und natürlich ist Gott kein Wunschautomat, aber grundlegend geht es erstmal. Jesus sagt, bittet und ihr werdet empfangen. Oder auch die Wahrheit und dieses göttliche Prinzip oder diese geistliche Wahrheit, dass mir meine Sünden vergeben sind, auch wenn ich vielleicht immer noch Schuldgefühle habe. Wenn du immer noch Schuldgefühle hast über diese eine Sache, dann mach ich dir Mut, aufs Kreuz zu schauen. Da hat Jesus schon für bezahlt. Und so galt für Martha trotz ihrer Trauer und trotz dieser ausweglosen Situation, dass Jesus immer noch für sie der ist, der von Gott, dem Vater, kommt. Und der alles tun kann. Jesus, der hat trotzdem noch alles im Griff, auch wenn deine und meine Welt untergeht. Und ich mache dir Mut, komm zu Jesus, so wie du bist. Weil genauso wie Marthas Schwester Maria von Jesus gerufen wurde, mit ihrem Schmerz zu ihm zu kommen, so ruft er auch dich. Also Jesus wusste, dass das nicht schön aussehen wird, was Maria da in ihrem Herzen hat. Und er wollte ihr aber genau darin begegnen. Und das will er auch uns. Der zweite Punkt, den wir im Text finden können, der uns durch dieses zu spät durchtragen kann, das ist die Zusage, Jesus, der trauert mit uns. Jesus ruft Maria zu sich und sie schüttet ihren Schmerz und ihre Enttäuschung vor ihm aus. Und Jesus, der trauert mit. Beziehungsweise bei Luther, da steht, er ergrimmt im Geist. Das ist uns nicht mehr so geläufig. Im Geist ergrimmen, das heißt so viel wie zornig werden. Und ich habe mich mal ein bisschen belesen und man kann Trauer in 5 Phasen einteilen. Und eine der frühesten Phasen ist die der aufbrechenden Emotionen. Und da können unter anderem so Gefühle wie Wut oder Zorn hochkommen. Also Jesus, der durchlebt hier eine völlig menschliche Trauerreaktion oder Phase, wenn wir davon lesen, dass er zornig war. Und jetzt steht hier im Bibeltext, wenn man ins Griechische reinschaut, eben viel mehr Zorn als Wut. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kleinkariert, aber Wut, sagt der Duden, versteht man, unter Wut versteht man unbeherrschten Ärger. Also es gibt einen Unterschied zwischen Wut und Zorn. Und Wut ist unbeherrschter Ärger und Zorn wird näher bestimmt als heftiger, leidenschaftlicher Unwille über etwas, was jemand als Unrecht empfindet. Und was will ich damit sagen? Ich will dir sagen, Jesus ist eins mit Gott, dem Vater. Aber er ist eben auch ganz Mensch und er hat all diese Emotionen, die wir in der Trauer auch spüren, die hat er auch erlebt. Da ist Jesus auch durchgegangen. Und sogar durch dieses Gefühl von, oh, das ist gerade unfair, dass ich diesen Menschen verlieren musste. Und wir haben sogar im Predigttext gelesen, dass Jesus weinte. Und ich glaube, egal wer auf dieser Erde verstirbt, Jesus, der weint und trauert mit uns. Du und ich, wir sind nie allein mit unserem Schmerz, auch wenn vielleicht in einem Moment gerade kein Mensch an deiner Seite ist, deine Hand zu halten. Jesus, der hält sie. Und für den dritten und letzten Punkt, da müssen wir jetzt nochmal gedanklich zurückspringen zu dem Gespräch zwischen Martha und Jesus. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass Martha, nachdem sie Jesus ihr Herz ausschüttet, dass sie sich selber daran erinnert, dass Jesus, auch wenn er hier scheinbar gerade zu spät gekommen ist, dass er trotzdem noch alles in der Hand hat. Und daraufhin führen Martha und Jesus ein Gespräch über die Auferstehung. Martha sagt: Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu Martha. Ich weiß, erwiderte sie, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden am letzten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das? Also Martha, die scheint sich eigentlich sicher zu sein, dass Jesus alles tun kann. Und trotzdem rechnet sie scheinbar überhaupt gar nicht damit, dass Jesus ihren Bruder wieder auferwecken will. Martha glaubt, dass Jesus sie an ihren jüdischen Auferstehungsglauben erinnert. Und dabei nimmt Martha eine Ewigkeitsperspektive ein. Das ist der dritte und letzte Punkt. Wir brauchen Ewigkeitsperspektive. Genau, und was das heißt, will ich jetzt ein bisschen noch drauf eingehen. Wir feiern heute Ewigkeitssonntag und das heißt nicht nur, sich zu erinnern an die, die bereits von uns gegangen sind, sondern dass wir andererseits auch daran denken, dass wir als Christen, dass wir eine Hoffnung haben, die über dieses Leben drüber hinaus reicht. Da kommt noch was. Mit jedem Mal, wenn jemand verstirbt, kommt ja auch irgendwie die Frage auf, zumindest geht es mir so, wie wird es denn mal bei mir sein? Wo werde ich nach dem Tod sein? Und wenn ich dann in die Bibel schaue, wie hier in unseren Predigttexten, finde ich eigentlich eine ziemlich klare Antwort auf diese Frage. Verlasse ich mich auf Jesus Christus, und auch wenn mein Glaube sich noch so winzig anfühlt, verlasse ich mich auf Jesus, dann werde ich in der Ewigkeit bei ihm sein. Oder an anderer Stelle, da sagt Jesus, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Unsere Taufe, die kann man mit einem Ehering vergleichen. Der Ring, der ist ja ein sichtbares Zeichen dafür, dass mir jemand sein Versprechen gegeben hat. dass er bei mir bleibt bis ans Ende meines Lebens. Und die Taufe ist auch so ein sichtbares Zeichen für uns Menschen hier auf Erden. Und die erinnert mich daran, dass Gott bleibt und dass ich bei ihm bin bis in alle Ewigkeit. Also wenn du dich mal fragst, oh, bin ich überhaupt errettet, und du glaubst aber an Jesus und du bist getauft, dann mache ich dir Mut, red mal mit deinen Paten oder schau deine Taufkerze an. Da liegt eine Verheißung drauf auf der Taufe. Und Ewigkeit, ich glaube, das ist was, da dürfen wir uns echt drauf freuen. Also ich habe schon beim Predigtschreiben gemerkt, es fällt mir schwer, Worte zu finden, die Ewigkeit zu beschreiben oder überhaupt nur Worte zu finden, um auch ansatzweise das Gefühl zu haben, dass ich die gut beschreibe. Und trotzdem will ich es ganz, ganz kurz versuchen jetzt. Ewigkeit, das hat sogar der Michael Arner letztens zu mir gesagt, das heißt, da geht es um Jesus. Da sind wir ganz in seiner Gegenwart. Wir werden mit Gott wohnen, wie das der Tabea in der ersten Lesung vorgelesen hat. Und ich glaube, wenn Jesus von sich selber sagt in der Bibel, dass er Brot und Wasser des Lebens ist und dass wir nie mehr Durst und Hunger haben werden, wenn wir bei ihm sind und Gemeinschaft mit ihm haben, dann glaube ich, dass in der Gegenwart, in der Ewigkeit, in der vollkommenen Gegenwart Gottes, dass auch da alle meine Bedürfnisse und Sehnsüchte gestillt sein werden. Also ich glaube, in der Ewigkeit, da wird es uns an nichts fehlen. Es wird kein Leid mehr geben. Und Jesus sagt auch, dass im Haus seines Vaters viele Wohnungen sind. Also da haben wir echt Gemeinschaft. Und Paulus, der fasst es in Römer 8, Vers 18 schließlich so zusammen: Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Jesus sagt zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er fragt sie: Glaubst du das? Und genauso fragt Jesus jeden Einzelnen von uns jeden Tag neu: Glaubst du das? Was ist deine Antwort? Martha entscheidet sich dafür zu glauben und sie macht ein richtig starkes Bekenntnis. Sie erkennt, dass Jesus von Gott kommt und dass er der Messias ist, auf den die Juden warten. Und das war eine ziemlich mutige Aussage damals im ersten Jahrhundert. Das war richtig gefährlich, weil, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, Jesus wurde nicht so ganz als der erkannt und gesehen, der er eigentlich war. Martha glaubt und schließlich sieht sie, wie Jesus Wunder tut und wie er ihren Bruder wieder auferweckt. Und die Auferweckung von Lazarus, die war nicht nur für die Menschen damals ein Zeichen, dass Jesus der Messias ist und dass er eins mit dem Vater ist, sondern das ist auch für uns, dieses Wunder ist auch für uns eine Vorwegnahme und ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Die Auferweckung von Lazarus ist ein leibhaftig gewordenes Versprechen. Nämlich, dass es mit Jesus nie zu spät ist. Nicht mal im Tod, weil den hat er am Kreuz überwunden. Und auch mit seiner Auferstehung. Und wie Lazarus werden auch wir eines Tages auferstehen, aber nicht zurück auf diese Erde, sondern so viel besser. Wir werden auferstehen zum ewigen Leben in der vollkommenen Gegenwart Gottes. Und ich will euch jetzt noch einladen, mit mir zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du über allem stehst, dass du über unsere Sorgen stehst, über die Großen und die Kleinen. Herr, danke, dass du auch über so als Endgültigen wie dem Tod stehst, dass du den am Kreuz besiegt und in deiner Auferstehung überwunden hast, Herr. Herr, wir bitten dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, ja, dass du das für uns getan hast und dass, wenn wir uns an dich halten, dass wir in deiner Ewigkeit bei dir sind, Herr. Herr, wir bitten dich, dass du uns tröstest, wo wir trauern. Danke, dass du mit uns trauerst, Jesus, dass du uns verstehst so gut. Ja, und Herr, schenk uns immer wieder neu den Blick nach oben, dass da noch was kommt. Amen.